Guten Morgen. Wir danken Gott für Katharina, die hier übersetzt hat. Ich freue mich, dass ich dieses Mal gesund geblieben bin. Meine letzten beiden Predigttermine sind an Männerschnupfen gescheitert. Luisa sagt immer, dass so eine Geburt sehr schmerzhaft ist. Aber ich sage mir immer, du hast keine Ahnung, was ein Männerschnupfen ist. Buenos dias. Me llamo Jonathan. Mi mujer se llama Luisa. Mi hijo se llama Judah. Und das ist alles, was aus 2 Jahren Spanischunterricht noch im Kopf ist. Wir sind in einer Predigtreihe zu dem Brief des Paulus an die Epheser mit dem Titel Die Gemeinde in Christus sind wir eins. Heute ist Kapitel 2 dran und ihr erinnert euch vielleicht noch an letzte Woche, da hat Johannes Horsch gesprochen über das erste Kapitel. Der Brief an die Epheser ist ein Rundschreiben an mehrere Gemeinden aus dem ersten Jahrhundert nach Christus von dem Missionar Paulus. Und er hat darüber gesprochen, dass das nicht so 2 Teile hat. Die ersten 3 Kapitel sind eher trockene Theorie und die Kapitel 4 bis 6 sind dann praktische, konkrete Anweisungen für christliches Leben. Kapitel 1 hatte Gottes Plan für diese Welt mit Jesus im Zentrum. Johannes hat darüber gesprochen, dass Adam und Eva gescheitert sind im Garten. Und dass wir für echte Erlösung am Ende nur noch die Option Jesus haben. Lassen wir ihn ran? Das war seine Frage. Daran möchte ich heute anknüpfen. Folgende Agenda. Bitte, rote, denkst du? Ja, das war soweit. Geh mal zurück wieder. Das hat wir. Wenn das Ding nicht geht, dann schnipse ich und du schaltest. Wir wiederholen. Also Wiederholung, Epheser 1, das habe ich gerade gemacht, das ist schon erledigt. Zweitens tot, drittens lebendig und viertens gemeinsam. Danach fasse ich zusammen. Ich habe deshalb auch relativ wenig Neues für euch, wenn ihr das Evangelium schon kennt. Allerdings ist das so elementar wichtig, dass ich glaube, es ist jede Wiederholung wert. In Epheser 2 stellt Paulus so ein bisschen 2 Seiten gegenüber. Früher altes Leben, heute neues Leben. Früher Leben ohne Gott, heute Leben mit Gott, im Glauben. Die ersten 3 Verse würde ich gerne in Auszügen lesen. Das müssen wir noch üben gehen. Ja, ihr wart tot, aufgrund eurer Verfehlungen und eurer Sünden. Ihr habt euer Leben entsprechend geführt. Ihr standet ganz unter dem Einfluss der Macht, die diese Welt prägt. Wir alle gehören ja zu diesen Menschen. Denn früher waren wir beherrscht von den Begierden unserer menschlichen Natur. So folgten wir dem, was die menschliche Natur von uns verlangte und dem, was wir erkennen konnten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir den Zorn Gottes verdient, genau wie alle übrigen Menschen. Tod aufgrund eurer Verfehlungen und eurer Sünden. Gibt es jemanden, der so mitschreibt bei Predigten? Schreibt niemand mit? Marlena? Annelie? Das wäre was zum Aufschreiben. Tod aufgrund eurer Verfehlungen und eurer Sünden. Und die Bibel wirft das so hin. Die beschönigt nichts, sondern schmeißt das einfach so rein. Tod aufgrund Sünde. Was soll das heißen, Sünde? Sünde bedeutet, nicht so zu leben, wie Gott es sich vorstellt und zwar durch unser Tun und unser Nicht-Tun, also unser Unterlassen. Ich wiederhole das nochmal. Sünde bedeutet, nicht so zu leben, wie Gott es sich vorstellt, durch unser Tun und unser Nicht-Tun. Und Paulus sagt, das ist Ausdruck unserer Natur als Menschen. Jesus selber sagt dazu auch was. Ihr könnt es lesen in Markus 7. Es sind seine Gedanken, die den Menschen verunreinigen. Denn von innen, aus dem Herzen eines Menschen, kommen böse Gedanken wie Unzucht, Diebstahl, Mord und so weiter und so weiter. Alle diese üblen Dinge kommen von innen heraus. Jesus sagt, das entspringt unseren Gedanken, unserem Inneren, unserem Wesen. Ein dänischer Philosoph, Søren Kierkegaard, schreibt dazu, wir Menschen sind verlorener, als wir zugeben wollen. Und falls du denkst, ganz so schlimm bin ich ja doch nicht, habe ich euch ein paar Fragen mitgebracht aus einem sogenannten Beichtspiegel. Das ist eine Hilfe, um zu erkennen, wo vielleicht Sünde im eigenen Leben ist. Ich soll das aufdecken durch gezielte Fragen. Was habe ich nicht zurückgegeben, obwohl es mir nicht gehört? Wen habe ich hinter seinem Rücken schlecht gemacht? Wo und wie übertreibe ich im Reden? Womit habe ich meine sexuellen Fantasien negativ angefüllt? Bin ich rücksichtslos im Straßenverkehr? Begegne ich meinen Eltern mit Respekt und Dankbarkeit? Auf wen bin ich neidisch? Wo stehe ich nicht zu meinem Glauben? Und das ist nur ein kleiner Auszug. Ich möchte das nicht im Detail mit euch durchgehen. Aber mir würde wahrscheinlich zu jedem der Punkte, allein aus der letzten Woche, mindestens ein was einfallen. Und das sollte ein Stück weit zeigen, dieses Ideal, das ist nicht zu erreichen. Jesus ist der Standard. Und da kommen wir nicht dran. Ich muss die Realität meines sündigen Wesens anerkennen. Und das sind doch keine Lappalien, sondern es ist nicht so, wie Gott es sich vorgestellt hat. Helge Stadelmann, ein Theologieprofessor, schreibt dazu, klarer als mit der Kennzeichnung als Tote kann man den totalen Bankrott des sündigen Menschen vor Gott nicht ausdrücken. Ich wiederhole das nochmal. Klarer als mit der Kennzeichnung als Tote kann man den totalen Bankrott des sündigen Menschen vor Gott nicht ausdrücken. Paulus würde sagen, selbst wenn du, Jonathan, 24 Stunden lang leben würdest, wärst du tot. Und wenn Bebo 12-stimmig Lobpreis machen würde, würde Paulus sagen, tot. Und wenn Frank dann an 7 Tagen die Woche den Menschen Gutes tun würde, als Bote Gottes, tot. Das ist die Basis der Botschaft von Paulus. Die bittere Erkenntnis, dass du und ich Gottes Maßstäben nicht genügen. Dass wir Gottes Maßstäben nicht genügen. Spannend ist der nächste Satz in dem Kapitel. Aber Gott, sag das mal. 1, 2, 3. Ihr seid noch ein bisschen müde. Wir probieren es. Sag das mal. 1, 2, 3.
Aber Gott.
Erwin, Pero Dios.
Pero Dios.
Venezolanos.
Pero Dios.
Aber Gott ist reich an Barmherzigkeit. Mit seiner ganzen Liebe hat er uns geliebt und uns zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ich liebe solche Spiele so, wenn ich nicht mitmachen muss. Das tat er, obwohl wir tot waren, aufgrund unserer Verfehlungen. Aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit Christus auferweckt und zusammen mit ihm einen Platz im Himmel gegeben. Denn wir gehören zu Christus. Ich habe eine kleine Geschichte mitgebracht, die würde ich gerne vorlesen. Und habe auch die Übersetzung hier mit. Das sind jetzt 5 Folien. Man musste nur nach gutem Gefühl umschalten. Ich weiß nicht, ob die Geschichte wahr ist. Ist eigentlich auch egal. Es gab mal einen Pastor, der hieß George Thomas. Er lebte in einer kleinen Stadt in Neuengland. An einem Sonntagmorgen, es war Ostern, kam er mit einem rostigen, verbogenen, alten Vogelkäfig in die Kirche. Er ging nach vorn und stellte ihn auf die Kanzel. Die Gottesdienstbesucher runzelten die Stirn. Und als ob er ahnte, was sie dachten, begann Pastor Thomas seine Predigt. Als ich gestern durch die Stadt ging, kam mir ein Junge mit diesem Vogelkäfig entgegen. Er schwenkte ihn hin und her. Auf dem Boden saßen drei kleine Wildvögel, die vor Angst und Kälte zitterten. Ich hielt den Jungen an und fragte, was hast du denn da? Nur ein paar alte Vögel, antwortete der. Und was willst du mit ihnen machen? Ich nehme sie mit nach Hause und will Spaß mit ihnen haben, erwiderte der Junge. Ich werde sie quälen, ihnen die Federn ausreißen und sie dazu bringen, dass sie miteinander kämpfen. Das wird lustig. Aber das wird dir doch sicher zu langweilig werden. Was machst du dann mit ihnen? Oh, ich habe ein paar Katzen, antwortete der kleine Junge. Die mögen Vögel. Ich werde sie ihnen geben. Ich schwieg einen Moment. Wie viel willst du für sie haben? Hä, wieso? Was wollen sie mit diesen Tieren? Das sind doch ganz stinknormale Feldvögel. Sie singen nicht. Sie sind noch nicht einmal besonders hübsch. Wie viel? Fragte ich zum zweiten Mal. Der Junge sah mich an, als ob ich verrückt geworden wäre und sagte, $10. Ich griff in meine Tasche, holte einen 10-Dollar-Schein heraus und drückte ihn dem Jungen in die Hand. Er verschwand damit schnell wie der Blitz. Ich hob den Käfig auf und trug ihn behutsam bis zum Ende der Straße, wo einige Bäume standen und sich ein kleiner Fleck Gras befand. Dort setzte ich den Käfig ab, öffnete die Tür, klopfte sanft gegen die Gitterstäbe, um die Vögel zum Rausfliegen zu überreden und ließ sie frei. Nun, das erklärte den Vogelkäfig auf der Kanzel. Doch offenbar war der Pastor noch nicht fertig mit seiner Predigt. Er fügte noch eine weitere Geschichte hinzu. Eines Tages hatten Satan und Jesus eine Unterredung miteinander. Hämisch grinsend rieb sich Satan die Hände und prahlte. Haha, ich habe da unten gerade die ganze Welt voller Menschen gefangen. Hab eine Falle gebaut. Hab einen Köder benutzt, den sie nicht widerstehen konnten. Hab sie alle gekriegt. Und was hast du mit ihnen vor? Fragte Jesus. Satan erwiderte, oh, ich werde meinen Spaß mit ihnen haben. Ich werde ihnen beibringen, zu heiraten und sich dann wieder scheiden zu lassen. Sich zu hassen, sich gegenseitig zu missbrauchen, zu trinken und zu fluchen. Ich werde sie lehren, wie man Gewehre und Bomben erfindet und sich gegenseitig umbringt. Ich werde eine Menge Spaß haben. Und dann, was wirst du tun, wenn du mit ihnen fertig bist? Fragte Jesus. Dann werde ich sie töten, strahlte Satan stolz. Wie viel willst du für sie haben? Fragte Jesus. Oh nein, du willst diese Leute doch nicht wirklich haben. Die taugen zu nichts. Wenn du sie nimmst, werden sie dir nicht etwa danken, sondern dich nur hassen. Sie werden dich bespucken, dich verfluchen und dich töten. Nein, nein, du willst diese Leute doch nicht wirklich haben. Wie viel? Fragte der Sohn Gottes noch einmal. Satan sah Jesus an, grinste höhnisch und sagte, dein Blut, deine Tränen und dein Leben. Abgemacht, sagte Jesus. Dann bezahlte er den Preis. Der Pastor nahm den Käfig in die Hand und verließ die Kanzel. Am Kreuz hat Jesus alles bezahlt. Er ist derjenige, der für mich stinknormalen Feldvogel die Schuld übernommen hat. Für echte Erlösung von Schuld brauchen wir diesen Jesus. Und mich berührt das immer wieder. Ich bin wirklich kein sehr emotionaler Mensch. Aber als ich die Predigt vorbereitet habe, kamen immer wieder die Tränen. Warum hat Jesus das gemacht? Und die Antwort ist so alt und vielleicht auch so abgedroschen wie die Kirche. Aus Liebe, aus Gnade. Wir lesen mal gemeinsam den Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es.
Amen.
So, zum Aufschreiben. Ein Liedtext der Band Casting Crowns beschreibt es so, Nicht aufgrund dessen, wer ich bin, sondern aufgrund dessen, was du getan hast. Nicht aufgrund dessen, was ich getan habe, sondern aufgrund dessen, wer du bist. Ein Gott, der so viel Liebe übrig hat, dass er sie verschenkt. Ich persönlich habe oft sehr schwer zu knabbern an meinem Versagen. Und manchmal merken das auch meine Arbeitskollegen, wenn ich geknickt auf Arbeit komme. Ich bin also eigentlich kaum gefährdet, in Heiligkeit einen Meter über den Boden durchs Leben zu schweben. Und deshalb liebe ich diese Sätze von Paulus. Die Schuld ist beglichen. Aber es wird noch besser. Das Tun Gottes ist grundsätzlich. Denn aus Gnade seid ihr gerettet. Das ist kein zukünftiges Ereignis, sondern gegenwärtiger Zustand. Ich sage das nochmal. Kein zukünftiges Ereignis, sondern gegenwärtiger Zustand. Lebendig gemacht ist der neue Zustand, anstatt tot. Trotz dessen, dass wir immer wieder scheitern werden. Ich komme nochmal zurück auf den dänischen Philosophen. Wir sind verlorener, als wir zugeben wollen. Aber wir sind tiefer erlöst, als wir zu hoffen wagen. Wir sind verlorener, als wir zugeben wollen, aber wir sind tiefer erlöst, als wir zu hoffen wagen. Und das ist das Evangelium. Jesus Christus bezahlt mit seinem Leben für meine Schulden. Ich bin frei. Amen. Wenn es für dich vielleicht neu ist, dann darfst du danach auch gerne zu mir kommen oder zu Erwin oder zu Joel und kannst dort mehr erfahren. Ihr kennt das von mir, wir machen eine kurze Bewegungspause für das Hirn. Alle stehen ab und bewegen sich mal kurz nach rechts und links. Und wenn euer Nachbar ein bisschen müde aussieht, dann könnt ihr auch mal kurz. Nein, Quatsch. Okay, das reicht schon. Könnt ihr euch übersetzen. Jetzt seid ihr wieder durchblutet. Was folgt daraus? Kommen Sie zu dem letzten Punkt. Gemeinsam. Paulus wirft in Kapitel 4 bis 6 ganz viele praktische Anweisungen raus. Und in dem zweiten Kapitel bleibt er deshalb noch sehr theoretisch. Trotzdem können wir ein paar Sachen davon ableiten. Als erstes der Vers 10. Denn wir sind Gottes Werk. Aufgrund unserer Zugehörigkeit zu Christus Jesus hat er uns so geschaffen, dass wir nun das Gute tun. Gott selbst hat es im Voraus für uns bereitgestellt, damit wir unser Leben entsprechend führen können. Das ist eure Hausaufgabe. Da könnt ihr zu Hause drüber nachdenken. Wir müssen Zeit sparen. Weiterhin trifft Paulus ein paar Aussagen zur Gemeinde. Und ich möchte jetzt nur einige wenige auswählen und nicht alle betrachten. Und wichtig ist, Paulus hat dabei immer eine gemischte Gruppe vor Augen aus Juden und sogenannten Heiden, den Griechen, den Völkern. Das sind sehr unterschiedliche Gruppen, da komme ich gleich nochmal drauf, aber das ist, was Paulus vorschwebt, wenn er an die Gemeinde denkt. Aussage A. Der Tod Jesu am Kreuz ist Ursache der Gemeinde. Und ich würde gerne den Vers 15 bis 16 lesen. In seiner, also Jesu Person, hat er die beiden Teile, also Juden und Heiden, zu einem neuen Menschen vereint und dadurch Frieden gestiftet. Zugleich hat er die beiden Teile durch seinen Tod am Kreuz als ein Leib mit Gott versöhnt. Der Tod Jesu am Kreuz ist Ursache der Gemeinde, denn ohne Jesus gäbe es uns nicht. Was verbindet uns? Uns verbindet der Glaube an Gott. Was sonst würde mich der Beppo interessieren? Irgendein Maler aus Radebeul mit lustigen T-Shirts. Aber dadurch dass Jesus uns verbindet, sind wir Geschwister und es ist mir nicht egal, wie es ihm geht. Jesu Tod ist Ursache der Gemeinde. Zweitens, vom Kreuz kommen Einheit und Frieden zwischen Christen. Lest nicht Vers 14. Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat aus beiden, aus den Juden und den Völkern, ein Ganzes gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die sie trennte. Juden und Heiden waren viel mehr als interkulturelle Unterschiede. Das waren himmelweite Gegensätze. Die Juden betrachteten sich selbst mit Recht als das von Gott auserwählte Volk. Alle anderen Völker waren Zusatz. Man hat das auch im Jerusalemer Tempel gesehen. Da gab es eine Trennmauer. Bis zu dieser Mauer durften die Heiden gehen und nicht weiter. Die Juden durften noch weiter rein, noch näher zu Gott. Für die Heiden war Schluss. Und diese Mauer hat Paulus hier im Blick, wenn er schreibt, dass Jesus diese Mauer niedergerissen hat, im übertragenen Sinn. Und was für diese beiden unterschiedlichen Gruppen gilt, darf auch für uns gelten. Vom Kreuz kommen Einheit und Frieden in der Gemeinde. Und C. Die Gemeinde ist Gottes Gemeinde und wir sind darin eingefügt. Wir werden in dieses Bauwerk, das ist ein Bild für die Gemeinde, eingefügt. Gott ruft in die Gemeinde, in einzelne Dienste, aber auch in die Gemeinde als Übungsfeld, um zu üben, geduldig zu sein, zu lieben, zu vergeben. Die Gemeinde, in die Gott mich stellt, ist keine Option unter vielen, sondern ist die, in die der Chef der Gemeinde mich eingefügt hat. Denn Gott ist der Bauherr. Wir hatten als Gemeinde in letzter Zeit einige Weggänge zu verschmerzen. Und ich habe überlegt, ob ich das überhaupt ansprechen soll. Aber ich dachte dann, die Bild-Zeitung sagt, jede Wahrheit braucht einen, der sie ausspricht. Und wenn die Bild-Zeitung das sagt, dann darf ich auf jeden Fall die Bibel zitieren. Ich spreche jetzt nicht urteilend denen gegenüber, die uns verlassen haben. Das sind meine Geschwister und ich wünsche ihnen das Allerbeste. Aber ich spreche zu euch, denn vielleicht überlegt noch der eine oder die andere. Oder vielleicht wird es mal eine Frage für euch in der Zukunft. Und ich sage das auch erstmal ganz bewusst dogmatisch, ohne auf die Ausnahmen einzugehen. Wir müssen die Bibel manchmal aushalten. Wer die Gemeinde verlässt, in die Gott ihn eingefügt hat, weil ihm bestimmte Dinge an Theologie, an Leitungsstil oder an den Geschwistern nicht gefallen, der bewegt sich außerhalb der Richtlinien Gottes im Neuen Testament. Das sind natürlich keine Sekte. Jeder darf in Freiheit kommen und gehen, wie er das möchte. Aber uns sollte klar sein, dass das dann nicht dem Willen Gottes entspricht. Treue ist nicht optional. Sondern erinnert euch, Paulus argumentiert direkt vom Kreuz. Die Bibel ist in dieser Frage erdrückend eindeutig. Und glaube ich, dass ich mich darüber hinwegsetzen könnte, dass Gott zur Einheit ruft und nicht zur Trennung. Ich fasse zusammen. Ihr habt es geschafft. Tod aufgrund Sünde. Wir sollten einsehen, dass wir Gottes Maßstäben nicht genügen. Lebendig ist unser neuer Zustand, wenn wir in Jesus sind. Er hat mit seinem Leben für unsere Schulden bezahlt. Gemeinsam, Jesu Tod am Kreuz ist Ursache der Gemeinde. Vom Kreuz kommen Einheit und Frieden zwischen Christinnen und Christen. Die Gemeinde ist Gottes Gemeinde und wir werden daran eingefügt. Ich bete mit uns. Vater, Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du meine Schulden bezahlt hast. Ich habe es nicht verdient. Aber du hast alles dafür getan. Danke. Danke, dass du in Gemeinde rufst und wir gemeinsam auf dem Weg sein dürfen zu dir, mit dir. Ich bitte dich, dass all das, was ich jetzt gesagt habe, dass du das in unseren Köpfen filterst, dass die Dinge hängen bleiben, die dir wichtig sind und nicht die mir wichtig sind, dass das im Kopf bleibt, was du uns sagen möchtest. Lass alles andere einfach vergessen. Danke für deine Gnade. Amen.